Ich möchte Ihnen eine Seite zeigen aus Schweizer Aufklärungsmaterial für die Schule, also von Steuergeldern bezahlt. Und es wird gebraucht in der AIDS-Aufklärungsunterricht. AIDS-Aufklärung ist für Schweizer Schule obligatorisch. Die müssen dabei sein. Hier das Bild und hier der Text zu dem Bild. Gelegenheiten für erste sexuelle Erlebnisse. Camping. Gemeinsame Ferien und Camping-Weekends können Jugendlichen Freiraum für sexuelle Erfahrungen verschaffen. Eine sichere Schutz vor AIDS, und dann kommt die übliche Plädoyer für den Gebrauch eines Kondoms. Und in diesem Heft oder in den Bildern und Texten und so weiter, womit die Kinder in den Schulen konfrontiert werden, wird ständig auf unterschiedliche Art und Weise dafür plädiert, dass die Kinder ihre Sexualität entdecken, außerhalb von der Ehe, dass sie mit verschiedenen Partnern es probieren, auch mit dem gleichen Geschlecht und so weiter. Alles ist erlaubt und alles wird sogar empfohlen. Und wenn ich so die Formulierung hier sehe, Gelegenheiten für erste sexuelle Erlebnisse oder Freiraum für sexuelle Erfahrungen verschaffen, dann merke ich, dass im Grunde genommen dieses Material für die Schweizer Schulen, und bei euch wird es nicht viel anders sein, ich wohne in der Schweiz, meine Frau ist Schweizerin, deshalb brauche ich einige Beispiele aus der Schweiz. Der Vortrag wird hauptsächlich in der Schweiz gezeigt. Aber mir wird es klar, anhand von der Formulierung, dass es hier um mehr als AIDS-Aufklärung geht. Die dieses Material vorbereitet haben, und es ist hauptsächlich ein Mann. Ich weiß, wir sind der Bildungsministerium, der selber Homosexuelle. Er ist auch angeklagt worden, weil er Jugendliche verführt hat. Aber der hat einen sehr großen Einfluss und er steckt hinter diesem Programm und das wird immer noch benutzt in der Schule. Es geht hier um etwas mehr als bloß Aufklärung. Es ist eine regelrechte Einladung zu eigentlich einer wiedergöttlichen Ausübung von Sexualität. Verstehen Sie mich richtig, Sexualität ist eine wunderbare Gabe Gottes. Es ist ein unheimlich wichtiger Teil von einer gesunden Ehe. Aber Gott hat es für die Ehe geschaffen und nicht für vorher. Wie sind solche Einflüsse überhaupt entstanden? Es ist nichts irgendwie irgendwann gekommen, so im Laufe der Zeit. Diese Einflüsse sind seit mehreren Jahrzehnten programmmäßig geplant worden und generalstabsmäßig mit sehr effektiven pädagogischen Methoden durchgeführt worden. Das kam nicht einfach über Nacht. Nun, ich möchte diesen Vortrag, die Programmierung der Kinder, besteht aus zwei Vorträgen. Normalerweise an zwei verschiedenen Abenden gezeigt, oder man kann es an einem Samstag machen, zum Beispiel jetzt und dann am Abend, der zweite Teil oder so. Wir sehen heute Abend nur den zweiten Teil. Ja? Ich werde also nicht über die Einflüsse auf Kleinkindern in erster Linie reden. Das wird vielleicht ein oder andere enttäuschen. Aber das, worüber ich rede, damit habt ihr alle, habt ihr kleine Kinder, größere Kinder, Jugendliche, ihr werdet alle mit diesen Einflüssen konfrontiert. Denn ich möchte heute Nachmittag über das Erziehungsprogramm der Neomarxisten reden, den neuen Linken. Wir reden hier nicht von den Altkommunisten, die meinten, sie konnten mit der Waffe eine Revolution hier im Westen herbeiführen. Es mag sein, dass in China oder in Russland oder in solchen Ländern, wo es früher eine obere Schicht von Superreichen gab und dann die Massen waren bitter arm, dass der Marxismus im traditionellen Sinn einen guten Nährboden fand. Aber die neuen Linken, die aufgeklärten Marxisten, so wie sie sich selbst betrachteten, haben schon längst erkannt, dass der Altkommunismus irgendwann mal abdanken wird. Und dass es sowieso hier im Westen nicht ankommen wird, denn im Westen fehlt halt das Potenzial für Revolution, denn es geht uns als Kapitalisten einigermaßen gut. Nun, was ich zeige, die Texte, die Bibeltexte und so weiter, die ich verwende heute Nachmittag, außer diese Beispiele aus dem Schweizer Schulmaterial, es ist alles enthalten auf fotokopierte Blätter, die Sie gerade neben der Bücherkasse finden können. Wir haben hier einen Büchertisch mit extra Büchern nur für heute Nachmittag. Ich werde einige im Laufe vom Vortrag erwähnen. Und da sind die Vortragsnotizen, also man braucht eigentlich hier keine Notizen zu machen. Und unter anderem bringe ich einige Zitate in diesem Blatt, also sind verschiedene Texte und auch die Bibeltexte. Und unter anderem bringe ich einige Zitate von einem Buch, Alarm um die Schule, die von einem deutschen Lehrer, Immanuel Luck, in den 80er Jahren geschrieben wurde oder Anfangs 80er Jahre herausgebracht wurde. Und er schrieb damals, und ist immer noch hochaktuell, der Neomarxismus nimmt im Gegensatz zu dem Altkommunismus einen anderen Ansatzpunkt. Es geht ihm nicht in erster Linie um eine revolutionäre Abschaffung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsstrukturen. Es fehle nämlich in der westlichen Welt das Entscheidende, das revolutionäre Potenzial. Es geht uns als Kapitalisten gut. Was wollen wir da umstürzen? Es geht ihnen, also den neuen Linken oder Neomarxisten, es geht ihnen deshalb darum, den Marxismus umzuformen und ihn auf eine Gesellschaft des Reichtums anwendbar zu machen. Nun, die geschichtlichen Wurzeln von dem Neomarxismus hier in Deutschland und bei uns in der Schweiz liegt im Zweiten Weltkrieg. Sie wissen sehr wohl, dass während dem Zweiten Weltkrieg Millionen von Menschen grausam umgebracht worden sind wegen ihrer religiösen und ethnischen Zugehörigkeit. Aber Gott sei Dank sind nicht alle Juden in den Öfen verbrannt worden. Einige konnten fliehen. Und von denen, die geflohen sind, kamen einige nach Nordamerika und nach England. Und dort in der englischsprachigen Welt haben einige junge Juden englischsprachige pädagogische Hochschulen und Universitäten besucht. Und diese jungen Juden brannte eine Frage oder Fragen unter der Haut. Warum gibt es Hass, Aggression und Krieg? Und wie können wir Hass, Aggression und Krieg aus unserer Gesellschaft verbannen? Sie kamen also nach dem Zweiten Weltkrieg wieder, einige von ihnen kamen nach Deutschland zurück. Und zumal einige von ihnen am Sozialpädagogischen Institut in Frankfurt am Main unterrichteten oder im Raum Frankfurt unterrichteten, bekam diese ganze Philosophie, die sie präsentierten, auch der Beiname die Frankfurter Schule. Aber genau wie Neomarxismus oder Neue Linken nicht eine politische Partei ist, so ist auch die Frankfurter Schule keine Schulgebäude, sondern es ist eine Erziehungsphilosophie. Immanuel Luck schrieb weiter, der Ansatzpunkt zur Veränderung der Gesellschaft kann somit nicht wie bisher in der Revolution der äußeren Strukturen genommen werden, also bewaffneter Kampf, um der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zu stürzen. Der Mensch selbst wird zum Adressat kulturrevolutionärer Praxis. Man muss den Mensch zuerst ändern, damit die Gesellschaft sich verändert. Ist ja klar, oder? Es geht um die Veränderung. Jetzt kommt einer der wichtigsten Sätze im ganzen Vortrag. Es geht um die Veränderung des Menschen in seiner Persönlichkeitsstruktur, um dann zu veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen zu kommen. Kulturrevolution wird zu einem Erziehungs- bzw. Umerziehungsprozess. Die neuen Linken will der Persönlichkeitsstruktur von den Menschen hier im Westen verändern in ihrem Sinne. Nun, diese Neomarxisten, die Vertreter der Frankfurter Schule, sie haben schon längst erkannt, dass man die älteren Menschen nicht gut umformen kann. Die sind kapitalistisch, bürgerlich in ihren Denkweise, sind religiös geprägt und so weiter. Also, wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, müssen wir es über die Jugend. Wir müssen die Jugend in ihrer Persönlichkeitsstruktur in ihrem Sinn verändern. Nun, man wusste, wie es hier vorher angekündigt wurde, man muss sehr früh anfangen. Und so gehört es zum Sozialpolitik von Regierungen, die nahe dieser neomarxistischen Philosophie liegen, die Kinder so früh wie möglich in ihren Händen zu bekommen. Zum Beispiel, dass man suggestiert, dass beide Eltern voll verdienen sollen und so weiter, und dass man so schnell wie möglich die Kinder in Krippen abgeben kann. Ja? Und wenn man dann die richtigen Leute hat in den Krippen und in den Kindergärten und so weiter, kann man sehr früh anfangen, die Kinder in ihrer Persönlichkeitsstruktur zu verändern, oft ohne dass die Eltern es überhaupt merken. Ich will nicht unnötig Angst machen. Und meine Frau ist selber Kindergärtnerin, eine unserer Töchter arbeitet in einem Kinderhort. Die anderen beiden Töchter sind Lehrerinnen. Ich will Schule und Hort und Kinderkrippe und Kindergarten und so weiter auf keinen Fall verteufeln. Nur müssen wir wissen, dass unsere Kinder womöglich an solchen Orten die Zielscheibe werden können für solche Veränderungsversuche, dass die Kinder in ihrer Persönlichkeitsstruktur im Sinne der neuen Linken verändert werden. Ich zitiere hier einer von diesen Vätern, Gründungsväter der neomarxistischen Philosophie, Herbert Marcuse. Historisch gesehen, schrieb er in den 70er Jahren, geht wieder die Periode der Aufklärung, der materiellen Veränderung voran. Eine Periode der Erziehung, aber eine Erziehung, die sich in Praxis umsetzt, in Demonstration, Konfrontation und Rebellion. Nun, wir werden bald sehen, dass die Zielscheibe von den neuen Linken ist Autorität schlechthin. Egal was für Autorität. Elterliche Autorität, staatliche Autorität, auch die Vertreter von Ordnung, Polizei, Armee und so weiter, sind die Zielscheibe von der neuen Linken. Und es geht darum, die Kinder ganz früh zu trainieren, zu helfen und zu sensibilisieren, dass sie nicht einfach sich Autorität beugen und gehorsam sind, sondern dass man prinzipiell alles in Frage stellt und dagegen mindestens innerlich rebelliert. Und heute redet man kaum noch von den neuen Linken oder von den Neomarxisten. Und wenn man sagt Frankfurter Schule, sagt man, ach ja, das war einmal in den 60er und 70er Jahren. Ja, stimmt, die Gründungsväter, die haben ihre Hauptzeit damals gehabt. Aber das Saat, den sie gesät haben, die geht jetzt auf. Und sie werden in diesem Vortrag manche, wahrscheinlich manche Aha-Erlebnisse haben, wo sie sagen, Ach so, deshalb. Ach so geht das. Ja, besonders im zweiten Teil. Ich kann euch sagen, dass dieser erste Teil vom Vortrag mehr theoretisch ist. Es ist sehr wichtig, dass wir die Philosophie dieser Vordenker verstehen. Und dann können wir sehen, in der zweite Teil, der viel praktischer ist, wo es um die Methoden geht, die sie anwenden, um die Menschen in ihrer Persönlichkeitsstruktur zu verändern, dass wir diese Methoden besser verstehen können, weil wir wissen, zu welchen Zielen das alles hinführen sollte. Und so habe ich den Vortrag so strukturiert, der erste mehr theoretisch und dann der zweite Teil ziemlich praxisorientiert. Und der Zart geht auf. Nun, es hat immer wieder Gegenreaktionen gegen den Neomarxismus gegeben. Es gibt auch heute zum Beispiel die neuen Rechten. Ja, sind im Grunde genommen eine Reaktion gegen manche Auswüchse von der neuen linken Pädagogik. Ja, das eine Extrem hat das andere Extrem hervorgehoben. Dann gibt es auch in der Pädagogik, viele Pädagogen haben gemerkt, dass diese anti-autoritäre Erziehung ohne Grenzen und Schranken und so weiter, das hat einfach nicht die gewünschte Resultate gebracht. Aber die Methodik steckt so sehr in den Knochen, es wird nach wie vor angewendet mit natürlich die entsprechenden Folgen. Bei Kindern und Jugendlichen, und ich meine, das sind einige Jahrzehnte, die gelaufen sind, und so manche, die selber jetzt Kinder haben, die erziehen ihre Kinder, wie sie selber erzogen worden sind. Nun, die Grundlage von der neomarxistischen Philosophie ist die Evolutionslehre. Jetzt merken Sie, wie ich dazu komme, ja, über das zu reden. Der Neomarxist geht davon aus, dass es keinen Schöpfergott gibt. Er geht davon aus, dass Materie allein die Entstehung vom Leben erklären kann. Leblose Chemikalien formieren sich zu der ersten Einzeller und dann gibt es eine Weiterentwicklung, Mehrzeller. Aus Mehrzeller wurmartige Lebewesen, aus diesen wurmartigen Fische, aus Fische Amphibien, aus Amphibien Reptilien, aus Reptilien Säugetiere, aus der Säugetier der Mensch. Und weil der Mensch von Tieren abstammt und das Tier in ihren Augen gut ist, ist der Mensch gut gewesen. Und sie reden von einer theoretischen, glücklichen Urhorde von Menschen. Und man hat Studien gemacht bei manchen Naturvölkern, zum Beispiel auf pazifischen Inseln und so weiter, die hätten beweisen wollen, dass wenn die Menschen gar keine Autoritätsstrukturen haben und man Sexualität frei ausüben kann, ohne Familienstrukturen, dass das glückliche Menschen sind, ohne Streit und Krieg und so weiter. Diese Studien sind getürkt. Die Daten stimmen nicht, ja, sind verfälscht. Aber man hat diese Beispiele gebracht, um zu illustrieren, dass es auch heute glückliche Urhorden von Menschen gibt, die keine Autoritätsstrukturen haben. Nun, diese Theorie stimmt einfach nicht, aber das ist die Theorie. Warum war die Urhorde glücklich? Weil es keinen Besitz gab. Sie waren Kommunisten im wahrsten Sinne des Wortes. Niemand sagte, das ist meine Hütte, das ist mein Land. Und im Sinne von besitzt, niemand sagte, das ist meine Frau. Es gibt einen Spruch der Neuen Linken, der lautet, nur die Mütter kannten ihre Kinder. Sie, ja, nur die Mütter kannten ihre Kinder. Ich habe schon erwähnt, dass wir drei Töchter haben, neben unserem Sohn. Wir haben drei Töchter, die pädagogische Berufe haben. Und eine von unseren Töchtern hat, als sie an der pädagogischen Hochschule studiert hat, einen Junglehrer gehabt, der lebt in einer Kommune und er sagte auch, ich weiß nicht, welche meine Kinder sind, Die Mütter wissen, welche ihre Kinder sind. Das genügt. Und da hat immer wieder diese angehende Lehrer und Lehrerinnen vorgeschwärmt, wie schön das ist, in einer zwangslosen Kommune zu leben, mit freier Sexualität. Ja. Also ganz im Sinne der neuen Linken. Was die Evolutionslehre anbelangt, ich möchte ein paar Schriften jetzt und in der Pause kurz erwähnen. Die sind heute Abend auf dem Büchertisch. Leben woher ist ein Nachschlagwerk. Zum Beispiel, wenn Ihr Kind plötzlich in der Schule Urmensch hat, da kann man hier nachschlagen und wichtige wissenschaftliche und biblische Informationen bekommen zu diesem Thematik. Dieses Buch behandelt auch Urknall und Ursuper, Urvogel, Urmensch, alles was urig ist, aber eben ab 15 Jahren gut verständlich. Also kann auch von älteren Schülern als Nachschlagwerk gebraucht werden für Arbeiten und so. Es ist auch ein exzellentes Buch für Eltern, denn dieses Thematik Schöpfung, Evolution erzeugt bei Kindern aus gläubigen Haushalten sofort ein Spannungsfeld. Denn wenn die Kinder zu Hause lernen, Gott hat geschaffen. Und in der Schule gibt es einen sehr sympathischen Lehrer oder Lehrerin, die die Kinder versteht, sehr gut zu begeistern und so weiter. Und dieser Lehrer oder Lehrerin bringt den Kindern bei, dass es ohne Gott geht, dann kann das Spannung bringen. Ja, und wenn die Eltern hier falsch informiert sind und einfach sagen, ja, das ist Quatsch, das brauchst du sowieso nicht zu glauben, aber die Kinder merken, das ist ein guter Lehrer und weiß eigentlich mehr als der Vater, dann ist die Spannung vorprogrammiert. Und deswegen hier ein sehr gutes Nachschlagwerk. Es gibt neuerdings, und es ist so neu, dass ich nicht einmal ein Bild habe, einen anderen, das werden Sie sehen auf dem Büchertisch, es heißt Creatio, ein Wort. Es hat einen grünen Umschlag. Es hat im Gegensatz zu diesem, wo Schwarz-Weiß-Illustrationen sind, hat nur farbige Illustrationen. Und hinten darin ein CD, wo der ganze Text und alle Bilder und Illustrationen des Buches darauf sind, plus noch zusätzliche Informationen. Also Creatio behandelt auch Ähnliches wie hier. Also diese beiden Bücher sind sehr, sehr gut als Nachschlagwerke, gerade auf dem Bereich. Zumal ich die Evolutionslehre angesprochen habe, weil das die theoretische Grundlage ist von der neomarxistischen Philosophie. Nun, die Neomarxisten oder die neuen Linken, die reden selber nicht von einem Sündenfall. Zumal sie aber von einer theoretischen glücklichen Urhorde, Paradies ausgehen, können wir einen Vergleich ziehen. Die gehen nämlich davon aus, dass die Urhorde deshalb glücklich war, weil sie repressionsfrei war. Das heißt, keine Gebote, keine Verbote, auch in der Familie nicht. Denn sie hatten kein Eigentum. Niemand besaß irgendetwas Persönliches. Eigentum führt dann zu Gebote. Wenn Eigentum einmal da ist, dann muss es Gebote geben. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Gebote sind gemäß den neuen Linken nur da, um Eigentum zu schützen. Aber Gebote müssen aufrechterhalten werden, also dann braucht es Autorität. Eltern, die sagen, wo es durchgeht, Bibel, Papst, Staat, Polizei. Wo kein Eigentum ist, braucht es keine Gebote. Denn Gebote sind nur da, um Eigentum aufrechtzuerhalten. Und Autorität ist nur da, um Gebote aufrechtzuerhalten. Als aber das Eigentumsgedanke aufkam, das wäre mein Gott und meine Frau, dann muss Eigentum durch Autorität geschützt werden. Also als dieser Kerl auf die Idee kam, das wäre seine Hütte, das wäre sein Land und das wäre seine Frau, muss er das verteidigen. Ja, aber er merkt, mit seinem Knüppel allein kann er es nicht verteidigen. Also es entsteht Häuptling und Dorfpolizei und so weiter. Wenn Sie es wissen wollen, geschichtlich gesehen, sind wir in der Periode von Asterix und Obelix. Eigentum muss also durch Autorität geschützt werden, was automatisch dann zu Repression führt, zu Verbote und Gebote. Nun, die neuen Linken geben unumwunden zu, dass Verbote und Gebote eine gewisse Ordnung in der Gesellschaft schaffen, aber eine Ordnung mittels Triebverzicht. Ich kann nicht mehr von allem nehmen, was ich will. Und mit jedem schlafen, mit dem ich will. Aber Triebverzicht führt, gemäß Sigmund Freud, worauf sie sich sehr gestützt haben, zu Aggression. Besonders der Verzicht auf sexuelle Triebe. Wenn man nicht einfach seine Sexualität voll auslebt, ja, wie und wann man will und wo und was, ja, dann wird man gefrustet, ja. Und diese Aggression, dieser Frust führt zu Hass, Gewalt und Krieg. Demzufolge wäre das Aufkommen von Gebote der eigentlichen Sündenfall. Jetzt müssen Sie das Ungeheuerliche vor Augen führen, dass es ausgerechnet Juden waren wie Marcuse und Horkheimer und Adorno und so weiter, die auf den Gedanken kamen, die 10 Geboten zum Beispiel wäre der eigentliche Sündenfall. Und bitte, verstehen Sie mich richtig. Es geht mir nicht darum, Juden quasi in einem schlechten Licht zu stellen. Das sei mir ferne, ich bin selber Jud. Aber es geht mir darum, dass wir verstehen, wie das überhaupt aufgekommen ist. Ich meine, der Nationalsozialismus hat böse Folgen. Und unter anderem das Aufkommen von den neuen Linken. Eine Reaktion gegen den Nationalsozialismus, ja. Denn Nationalsozialismus, Gehorsam und Autorität und so weiter, ja, und Neue Linken das pure Gegenteil. Und ich habe das mit den Juden nur deshalb erklärt, damit sie versteht, warum sie diese Fragen hatten. Ich meine, sie hatten das Recht zu fragen, warum gibt es Hass, Aggression und Krieg. Nur sind sie, glaube ich, schlecht beraten und haben uns in unserer Gesellschaft seither schlecht beraten. Also, wenn der Sündenfall Repression ist, Verbote und Gebote, dann muss man den Kindern, den Jugendlichen helfen zu verstehen, dass es eigentlich gar keine absolute Werte gibt, die man durch Autorität aufrechterhalten sollte. Also Erlösung nach den neuen Linken beginnt damit, dass die Kinder, und zwar sehr früh, begreifen sollen, es gibt keine absoluten Wahrheiten. Zum Beispiel, dass es einen Gott im Himmel gibt, der alles geschaffen hat und dass wir deshalb ihm gegenüber Rechenschaft ablegen müssen. Es gibt keinen Gott. Es gibt keine absolute Wahrheit. Jegliche Form von Fundamentalismus führt gemäß den neuen Linken zur Repression. Fundamentalismus, das Pochen auf fundamentale Werte. Zum Beispiel, dass es Sünde ist, wenn man stiehlt oder lügt. Ja? Dass es Sünde ist, wenn man außerhalb von der Ehe mit einer anderen Frau geschlechtlich verkehrt und so weiter. Nein, es gibt keine absoluten Wahrheit. Es gibt keine obere Autorität im Himmel, der uns sagen darf, wo es durchgeht. Es gibt kein richtig und falsch mehr. Nur das, was mir momentan, mit Betonung auf momentan, richtig scheint, ist richtig. Wenn ich meine, im Moment ist es besser für mich, homosexuell zu leben, dann ist das richtig für mich. Und das sagt mir kein Papst oder kein Vater oder keine Mutter oder irgendeine Bibel, dass das falsch wäre. Denn das ist im Moment das, was ich brauche. Mag sein, dass später mehr heterosexuell leben will, aber im Moment homosexuell, also das ist, was wichtig ist für mich. Es ist also eine Situationsethik. Das haben sie eigentlich so vom Summerfield in England, so eine bestimmte Schule da aufgegriffen. Ja. Die Situation zeigt mir, was im Moment richtig oder falsch ist. Mit der einzigen Einschränkung, dass beim Ausleben der eigenen Triebe voll und ganz man sich orientieren soll am Kollektiv. Jetzt kommt das Kommunistische wieder. Ja. Nun, es gibt eine Methode, die neuen Linken entwickelt haben, damit wir uns am Kollektiv orientieren können. Und das ist ein Gruppendiskurs. Also es wird in der Gruppe diskutiert, aber es ist ein bedürfnisorientierter Gruppendiskurs. Nicht, was sagt die Bibel, was sagt Gott, was sagt meine Kirche, was sagt der Koran oder so, sondern bedürfnisorientiert. Was ist mein Bedürfnis im Moment? Wie kann ich das ausleben jetzt in der Gesellschaft? Ja? Immanuel Lück schrieb, und genau richtig hat er es verfasst, im Diskurs wird keine Norm, keine Ethik, kein sittliches Prinzip als vorgegeben anerkannt. Bereits bestehende Weltbilder, wie zum Beispiel das der Bibel oder der Koran, werden von Jürgen Habermas sogar als Kommunikationssperren bezeichnet. Und das Schlimmste, was passieren kann in einem Diskurs, ist, wenn die Kommunikation gestört wird, wenn einer intolerant ist, indem er sich auf irgendeine bestehende Ethik oder Gesetz oder was auch immer, Meinung von seinen Eltern sich bezieht. Nein, man muss tolerant sein, die Kommunikation darf nicht gehindert werden, indem man sich auf irgendwelche bereits bestehenden ethischen Werten sich bezieht oder so. Oder mein Vater hat gesagt, meine Mutter hat gesagt, das sind Kommunikationssperren. Nun, ich habe selber in meiner Arbeit gemerkt, dass diese Diskursdenken sich auch breit gemacht hat in christlichen Kreisen. Lass mich das anhand von einem Beispiel illustrieren. Ich habe an der Uni Geologie studiert und war demzufolge perdu mit den Jahrmillionen. Jahrmillionen waren eine wichtige Grundlage für meine geologische Erkenntnisse. Ich wurde an Jesus Christus gläubig, fing an, die Bibel zu lesen und meinte, ich könnte in der Bibel irgendwo die Jahrmillionen finden. Zum Beispiel die Schöpfungstagen, während Schöpfungsperioden, langen Zeiträumen. Allerdings, ich habe auch Theologie studiert. Und so wusste ich, dass wenn Abend und Morgen im selben Satz vorkommt, mit dem Wort Tag kann das niemals eine längere Zeitperiode sein. Und alles Schöpfungstagen haben Abend und Morgen, also Pech, da waren keine Jahrmillionen. Aber im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde wurde wüst und leer. Also Chaos am Anfang und so. Teufel ist gefallen. Unzählige Jahrmillionen, ja, bis während den 6 Tagen alles wieder hergestellt wurde. Dann habe ich gemerkt, das geht von der Sprache her auch nicht. Ja, es ist einfach, es geht nicht in dem Kontext. Oder ein Tag ist für Gott wie 1000 Jahre. Hat man mindestens ein bisschen längere Zeit, ja. Aber da, ja, wenn ein Schöpfungstag 1000 Jahre ist und wir haben Abend und Morgen, dann dreht die Erde sich so langsam, dass wir 500 Jahre Nacht haben, 500 Jahre Tag und dann gehen alle Pflanzen während der Nacht kaputt. Also das ging auch nicht. Und irgendwie war ich ganz gefrustet da, bis ich gecheckt habe, hey, im Grunde genommen, das Wort Gottes offenbart mir, dass die Erde ganz jung ist. Egal, was ich meinte von der Geologie zu wissen. Und da habe ich gedacht, ja, kann ich das glauben? Kann ich das glauben? Und dann habe ich überlegt, ja, im Grunde genommen glaube ich auch ein paar andere Unmöglichkeiten, ohne zu zucken. Ich habe auch Biologie studiert. In der Biologie gibt es keine Totenauferstehung. Toten stehen nicht auf, Punkt. Also wenn ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass Jesus Toten auferweckt hat, dass Jesus all diejenigen auferwecken wird, die an ihn glauben, dann glaube ich an eine biologische Unmöglichkeit. Dann habe ich überlegt, also wenn ich bereit bin, an eine biologische Unmöglichkeit zu glauben, warum nicht an eine geologische Unmöglichkeit? Ja, denn die Auferstehung Jesu Christi lässt sich nicht mit Naturgesetzen erklären. Es ist ein Wunder. Es ist etwas Übernatürliches. Es gibt viel Übernatürliches. Und eigentlich war Schöpfung auch übernatürlich. Und deswegen ging es auch viel schneller. ist gar nicht, die Erde ist gar nicht so alt. Nun, ich habe einige Jahre gewartet, habe Vorträge gehalten. Nach jedem Vortrag kommen Leute auf mich zu und sagen, ja, Herr Wissen, das ist sehr interessant, was Sie bringen. Aber wie ist es mit den Jahrmillionen? Und da musste ich jeden Abend alle diese Argumente mit diesen Leuten durchmachen und so und antworten, antworten. Und irgendwann mal habe ich gedacht, nee, bin ich blöd. Und dann habe ich ein kleines Heft geschrieben, gar nicht so dick, so gut verständlich. Und so kann ich sagen, wenn jemand auf mich zukommt, sage, hier, schauen Sie auf den Büchertisch. Es hat den gewünschten Effekt. Ich könnte früher nach Hause gehen zu meiner Frau am Abend nach dem Vortrag. Allerdings hat mich schon ein paar Prügel eingehandelt, und zwar auch von Freunden, die gesagt haben, hey, Richard, so eng kann man nicht sein. Einer meiner besten Freunde sagte, ich wünschte, du hättest das Buch nie geschrieben. So was Schlimmes. Ich sagte, was ist schlimm? Ja, man kann nicht einfach so gegen die Wissenschaft so vorgehen. Ich sagte, okay, dann hör mal auf, an der Totenauferstehung zu glauben. Was meinst du? Ja, das ist auch unmöglich, geht auch gegen die Wissenschaft. Ja, das ist was anderes. Ich sage, nein, das ist nichts anderes, nur ein anderes Fach. Aber im Prinzip ist es dasselbe, ja. Ja, man kann nicht so eng sein und so. Und man könnte das doch ein bisschen, ich meine, es gibt viele, die betrachten die Schöpfungstage als lange Zeitperioden, sind sie alle falsch? Ich sage nicht, ob sie falsch sind oder nicht, ich sage nur, das ist das, was ich geschrieben habe. Zeig mir, was von der Bibel her falsch ist. Ja, von der Bibel her ist okay, aber von der Wissenschaft. Ich sage, hey, wo sind wir angelangt, wenn du die Bibel im Lichte der Naturwissenschaft auslegen? Wenn du die Bibel im Lichte der Naturwissenschaft auslegen, dann ist Jesus nicht leiblich von den Toten auferstanden, Punkt. Ja, aber das war, nein, das ist nicht was anderes. Entschuldigung. Dann habe ich gemerkt, im Grunde genommen hat man angefangen, über die Bibel zu diskutieren. Wir haben Diskurs. Was ist im Moment für mich richtig? Nicht, was sagt das Wort, sondern was kann ich glauben? Was ist für mich im Moment richtig? Das ist Diskurs. Bedürfnisorientierte Diskussion. Und die Bibel wird verdiskutiert, aber nicht gelehrt. Okay, und ich warte immer noch, dass jemand sagt, was falsch ist an der biblischen Argumentationsweise. Aber das scheint den Leuten gar nicht so zu interessieren. Denn das Wort Gottes ist nicht mehr das Entscheidende für viele, sondern was meine ich, dass das Wort mir sagt. Was sagt mir das Wort, nicht was sagt das Wort. Das ist aber Diskurs. Das Wesen des Diskurses behaltet nur eine Entschuldigung, falls Sie es nicht gemerkt haben, das war auch Schleichwerbung für das Buch. Okay? Das Wesen des Diskurses beinhaltet nur eine Vorentscheidung, die kooperative Verständigungsbereitschaft, Kooperation. Ja? Das bedeutet für die Teilnehmer, dass jeder bereit sein muss, seine letzte Bindung an ethische Werte und Normen zugunsten kooperativer Verständigungsbereitschaft aufzugeben. Kommt Ihnen das bekannt vor irgendwie? Ja? Hauptsache, man kann kommunizieren, niemand ist intolerant, indem er auf irgendetwas Festes sich beruft, ja? Die Übereinstimmung der Konsens, der im Diskurs erlangt wird, stellt die neue Wahrheit dar. Okay, wenn in der christlichen Gemeinde abgestimmt wird und das ist das, was wir glauben, okay, das ist das, was wir glauben. Nicht das, was das Wort sagt, sondern das, was wir glauben, ja. Und da kann jeder sein eigenes Ding tun. Da gibt es keine Schranken mehr. Ja, denn kann jeder sein seine eigene Meinung gewiss, ne? Man kann sogar eine Bibelstelle zitieren. Kann jeder sein seine eigene Meinung gewiss, ja. Kann ohne Trauschein leben, das ist das, was für mich stimmt, ja. Ein Konsens, der in einem Diskurs erreicht wird, gilt dann als Wahrheit, gemäß die Lehre der Neuen Linken, wenn er unter den Bedingungen der idealen Sprechsituation entstanden ist. Habermas, Jürgen Habermas, gibt für die ideale Sprechsituation Maßstäbe. Es darf kein äußerer Zwang das Gespräch behindern. Geltung hat das beste Argument, nicht die Bibel sagt oder der Papst sagt oder der Koran sagt. Für alle Teilnehmer gelten gleiche Chancen für die Beteiligung am Diskurs. Keiner hat ein Privileg, weder an Erfahrung, Alter, Autorität. Der Lehrer ist nicht besser als der Schüler. Kinder nicht besser als die Eltern, ja. Alle haben gleiche Rechte, ja. Jeder weiß genauso Bescheid wie der andere. Jeder muss bereit sein, mit jedem der Verhaltungserwartungen zu tauschen. Vater wird zum Kind, Kind wird zum Vater quasi, ja. Ja, wir sehen, Programmierung unserer Kinder, der Beweis liegt vor. Über Werte und Normen, über Grundentscheidungen wird so lange herrschaftsfrei diskutiert. Es gibt einen Trainer, aber einen Gesprächsleiter, aber keiner, der sagt, wo es durchgeht, bis man zu einem Konsens gelangt ist. Alle stimmen zu. Es gibt einen erheblichen Druck, dass alle zustimmen, sonst ist man nicht kooperativ, ja. Die neue Wahrheit ist angenommen. Diese gefundene Wahrheit lenkt das Verhalten der Teilnehmer bis zum nächsten Diskurs, wenn die Bedürfnisse sich ändern. Und jetzt möchte ich zeigen, wie solches Gedankengut in Schulmaterial kommen kann. Und ich nehme als Beispiel ein Lehrerbegleitheft, das bei uns in der Schweiz gebraucht wird, für zwei Zweitklass-Lesebücher. Es sind die Lesebücher Riesenbirne und der große Zwerg. Das ist nur so ein Beispiel. Es ist also das, was die Lehrer lesen, ihre Leitlinien, was wir hier lesen. Einzelne Texte, die die Kinder nachher in diese Lesebücher in der zweiten Klasse lesen werden, geben Problemlösungen. Also Happy End, ist alles geklärt. Andere lassen die Lösung offen. Es ist in diesem Fall notwendig, nach der Lektüre im Schülergespräch eine allfällige Enttäuschung abzufangen und das Problem zu diskutieren. Es gehört ja zu den Aufgaben der Erziehung, den Kindern Wege zu zeigen, sich in Situationen, die nicht ohne weiteres zu bewältigen sind, angemessen zu verhalten. So weit, so gut. Das sind ganz vernünftige pädagogische Prinzipien, die wir hier gelesen haben. Aber jetzt eine Geschichte aus einer von den beiden Büchern für die Zweitklasse. Das Privatgrundstück. Familie Keller spaziert am Seeufer. Plötzlich fällt ihnen diese Tafel auf. Privat. Kellers müssen einen ziemlich großen Umweg machen, bevor sie am See weiter wandern können. Was meint ihr Zweitklässler dazu? Und was meint ihr dazu, so wie die Sache geschildert ist? Ist es nicht schon ein Stück weit vorprogrammiert, dass Privateigentum am See eine Sauerei ist? Denn es behindert mich in meiner Freiheit. Nun, freilich könnte ein solcher Text zu einer ganz vernünftige, faire Diskussion führen. Wenn aber die Lehrkräfte, die Diskussion leiten, schon vorprogrammiert sind im Sinne der neuen Linken, dann liegt es auf der Hand, dass ein solcher Text ein Sprungbrett sein könnte für Gedankengut der neuen Linken. Und Sie müssen verstehen, dass Habermas und Adorno und Horkheimer und Marcuse und so weiter, sie haben damals den rebellierenden Studenten in den 60er Jahren gesagt, bekämpft die Institutionen nicht. Benütze sie. Mach einen langen Marsch durch die Institutionen, indem ihr zum Beispiel gute Lehrer werdet. So gut, dass man euch befördert und dass ihr Beraterfunktion bekommen, dort wo Schulmaterial gemacht wird. Dass ihr Einfluss üben können in den Ministerien. Dass ihr vielleicht zu einem Beamter wird im Bildungsministerium, ja? Oder wenn in der Politik, dann kümmern wir uns nicht um Militär und Polizei. Das erledigt sich von selbst, wenn wir die Kinder einmal beeinflussen können in unserem Sinn. Unsere Leute müssen in der Politik die Ministerien besetzen, wo es um Bildung geht, wo es um Medien geht und solche Dinge. Denn wenn Rundfunk und Radio in unseren Händen sind und die Schulbücher, die gemacht werden, unter den Einfluss von unseren Leuten entstehen, und die AIDS-Aufklärung zum Beispiel, ja, dann können wenige, die diese neue linke Gesinnung haben, eine große Auswirkung haben. Zum Beispiel, wenn ein paar ganz flotte Typen unterrichten an den pädagogischen Hochschulen, dann können sie die angehende Lehrer und Lehrerinnen, ohne dass sie das merken, sensibilisieren, dass solche Texte im Sinne der neuen Linken ausgelegt werden. Privateigentum ist eine Sauerei eigentlich. Auch bei Texten, die konkrete Vorschläge, jetzt haben wir wieder der Lehrerbegleitheft, auch bei Texten, die konkrete Vorschläge zur Lösung einer Konfliktsituation bringen, soll die Möglichkeit anderer Schlüsse diskutiert werden. Ein Text darf nicht als starres Moralvorbild missverstanden werden. Nun, wenn das einfach ein Pendelschwung ist, weg von dem Extrem, wo man meint, man muss am Ende von jeder Geschichte ein Moralschwänzlein anhängen, okay, kann man das verstehen. Aber wenn ein Text nicht als starres Moralvorbild missverstanden werden darf, weil es gibt kein Moral, es gibt keine Ethik, es gibt keine Normen, es gibt kein Wahr und Richtig und Falsch und so weiter, dann haben wir natürlich hier wieder ein Sprungbrett für Gedankengut der neuen Linken. Die vielfältigen Diskussionsansätze erweitern den Erfahrungshorizont des Schulers und führen zum argumentierenden Miteinandersprechen über Lösungsmöglichkeiten. Das sind Gelegenheiten, schrittweise ein freies Gespräch führen zu lernen, vom lehrerzentrierten Frontalunterricht zum Kreisgespräch zu kommen. Nun, wenn es hier darum geht, dass ein Pendelschwung ist, weg vom Extrem, wo der Lehrer Bauchnabel der Welt ist und nur seine Meinung gilt, okay, kann man das verstehen. Aber zum geeigneten Zeitpunkt soll zwar auch der Lehrer seine Meinung zur Diskussion bringen, doch muss er mit viel Fingerspitzengefühl darauf achten, dass diese nicht als die einzig richtige einen überragenden Stellenwert erhält, denn er hat kein Recht dazu. Jeder hat Recht. Jeder hat Recht. Ja? Also das ist natürlich Gedankengut von dem Neomarxismus. Und dieser Text aus einem Zweitklass-Leserbuch kommt voll aus ihrer Küche. Ich bin Peter. Peter steht neben der Schulbank. Er weiß die Antwort auf die Frage des Lehrers nicht. Es wird nie mitgeteilt in dieser Geschichte, warum er es nicht weiß. Vielleicht hat er nicht aufgepasst. Völlig egal. Ein paar Mitschüler lachen. Jetzt, jedes Kind weiß, was das bedeutet. Ja, man sympathisiert hier jetzt mit dem Peter. Peter sieht zu Boden. Die Füße des Lehrers sind groß. Die Hände des Lehrers sind groß. Der Lehrer ist riesengroß. Peter hat Angst. Jetzt wissen wir, wer der Böse ist. Jetzt kommt der Lieb. Peters Onkel ist auch groß. Er hat große Hände und große Füße. Die großen Hände streicheln sanft über Peters Kopf. Der Onkel hat einen Trödelladen. Er kennt die Welt und die Leute. Hat gesagt, wenn du Angst hast, musst du dich stark machen. Du musst denken, ich bin Peter. Ich bin in Ordnung. Ich bin ich. Egal, wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Warum dann? Fußball spielen ist viel wichtiger für mich. Ich werde wahrscheinlich Profispieler. Da brauche ich nicht all dieses anderen Quatsch. Ja? Ich bin Peter. Ich bin in Ordnung. Ich bin ich. Peter sagt den Satz des Onkels in sich hinein. Er sieht die Füße des Lehrers nicht mehr. Er sieht die Hände des Lehrers nicht mehr. Er hört das Lachen der Mitschüler nicht mehr. Er schaut dem Lehrer ins Gesicht. Der Lehrer ist nicht größer als anderen Menschen. Peter sagt, ich weiß die Antwort nicht. Der Lehrer nickt, ruft einen anderen Schüler auf. Ich habe bestimmt diesen Text nicht so vorgelesen, wie ein Zweitklässler das vorlesen würde. Aber ich habe es, glaube ich, vorgelesen, wie es eigentlich gemeint ist. Ich bin Peter, ich bin in Ordnung, ich bin ich. Es ist ein Aufruf zur Rebellion gegen Autorität. Also, der bedürfnisorientierte Gruppendiskurs ersetzt die gängigen Normen und Gebote. Also die neue Wahrheit, die in der Diskussion, wo das beste menschliche Argument gilt, das ersetzt Normen und Gebote, die bis dahin galten. Aber dadurch wird die Gesellschaft dann zu Gott. Es gibt immer noch einen Gott, aber es ist die Gesellschaft, die sagt, wo es durchgeht. Und dies sollte, dieses Verneinen, dass es richtig und falsch gibt, nur das, was im Moment mir momentan richtig scheint, ist richtig. Unter Orientierung am Kollekt in einem bedürfnisorientierten Diskurs, das sollte zurück gemäß Theorie führen zu der repressionsfreien Utopie, zu der glücklichen Urhorde, durch den Abbau von Herrschaftsstrukturen in unserer Gesellschaft. Feind Nummer eins, Familie. Mutter, Vater mit Verantwortung für die Kinder. Ja. Staat, Armee, Polizei. Es gehört zu den Methoden der Neuen Linken, dass man diese Institutionen mit einem negativen Beigeschmack begibt, wenn man von der bürgerlichen Familie redet. Ja. Oder man redet nicht von der Polizei, sondern von den Bullen. Ja, sofort, ja, das sind die Rambos, ja. Und dann die Pfaffen und so. Man braucht diese Schlagwörter, um diese Institutionen einfach einen negativen Beigeschmack zu geben. Und unsere Kinder bekommen diese Botschaft Tag ein, Tag aus, aber nicht nur auf der Beton gespreit. Und verheerend ist es, wenn wir es nicht merken, dass im Leseunterricht und Geschichtsunterricht und in Lebenskunde und so weiter, dass sehr oft unsere Kinder in ihrer Persönlichkeitsstruktur umgeformt werden. Und wenn man nachher da Herr der Lage werden will, oh wow, da hat man alle Hände voll. Zum Beispiel ein solches Wort aus der Heiligen Schrift müsste ein rotes Tuch sein, für jemanden, der geprägt ist von der Gedankengut der Neuen Linken. Jeder soll sich der Ordnungsmacht des Staates fügen. Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott verliehen wird. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Der Übersetzer hier ist ein jüdischer Christ, der heißt David Stern. Das hat nichts mit dem David Stern oder so zu tun. Also, jeder soll sich der Ordnungsmacht des Staates fügen, denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott verliehen wird. Das heißt nicht, dass Adolf Hitler und Saddam Hussein und Napoleon von Gott wären. Es geht prinzipiell darum, dass in eine sündhafte, gefallene Welt braucht es Ordnungsstrukturen. Sonst gibt es Anarchie. Also prinzipiell ist staatliche Gewalt von Gott, Ordnungsmacht prinzipiell von Gott. Wir müssen natürlich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich meine, es war eine Schande, dass so vielen unter Hitler gekuscht haben und keinen Rückengrat gezeigt haben. Man kann nicht sagen, ja, Hitler sei von Gott, ja. Das ist nicht das, was hier gelehrt wird. Wer sich also gegen die Obrigkeit, es geht hier nicht um eine schlechte Regierung, die man demokratisch abwählen soll, ja, sondern es geht hier prinzipiell, dass man gegen alle Formen von Obrigkeit ist, ja. Wer das auflehnt, er widersetzt sich der Anordnung Gottes. Denn in einer sündhaften Welt braucht es ordnende Kräfte. Okay? Aber das ist natürlich ein rotes Tuch für jemanden, der geprägt ist vom Gedankengut der Neuen Linken. Ich möchte ein weiteres Beispiel bringen, wie dieser Einfluss in die Gesellschaft kommen. Dieses Buch, Das Paradies kann warten, wurde im Auftrag gegeben von dem Bildungsministerium von dem Kanton in der Schweiz, wo ich wohne, Kanton Zürich. Nur heißt es bei uns nicht Bildungsministerium, sondern die Erziehungsdirektion, falls ich das Wort brauche, dass Sie wissen, was ich meine. Der Auftrag ging an das Pestalozianum in Zürich. Das Pestalozianum in Zürich ist eine ähnliche Institution wie das Sozialpädagogische Institut in Frankfurt am Main. Es ist ein Forschungsinstitut, wo neue Lehrpläne erarbeitet werden, neues Schulmaterial. Das sind so die Vordenker für die Erziehungssystem. Ja? Sie sollen ein Buch schreiben über Gruppierungen mit totalitärer Tendenz. Denn sie wären natürlich für Jugend sehr gefährlich. Und was denkt man? Man denkt an die Skinheads einmal. Man denkt an die Hare Krishna-Sekte. Man denkt an die Moon-Sekte. Man denkt an Scientology. Das sind alles Gruppierungen mit totalitärer Tendenz. Ja, so Jugendsekten. Aber es gab auch Kapitel 4. Und im Kapitel 4 ging es um Evangelium für alle, für die freie evangelische Gemeinden und. Die wurden mit Namen genannt. Okay? Hemberg wurde auch erwähnt. Einige von euch kennen Hemberg, ja? Das war auch hier mit Namen erwähnt. Das ist eine Institution mit totalitärer Tendenz. Rosemary Gerber bekam den Auftrag, Kapitel 4 zu schreiben. Es ging um die evangelikalen Gemeinden und Institutionen der Schweiz. Und Rosemary Gerber hat mit Klischeebilder operiert. Hier der Durchschnittsprediger in den evangelikalen Gemeinden. Hier haben wir Werner Köhler oben auf dem Hemberg und so. Evangelikalen Gemeinden sind straff organisiert. Es geht ja bei den Evangelikalen um Herrschen und Gehorchen. Nun, dass es solche Gemeinden gibt, christliche Gemeinschaften, liegt auf der Hand. Aber das ist nicht Grund, alle christlichen Gruppen, die sich an der Bibel halten, mit demselben schwarzen Pinsel zu bemalen, wie wenn sie alle so wären. Nachdem das Buch »Das Paradies kann warten« kostenlos an allen Schulhäusern verteilt wurde im Kanton Zürich, nachdem es öffentlich angeboten wurde in der Buchhandel, nachdem alle Lehrer auch eine Kopie bekommen haben und alle lokalen Schulvertreter, jetzt müsst ihr etwas wieder von der Schweizer Erziehungswesen verstehen, um jetzt zu verstehen, was noch kommt. Bei uns in Kanton Zürich hat das Bildungsministerium, also die Erziehungsdirektion, nicht das Recht zu sagen, an dem Ort werden die und die Lehrer angestellt und die nicht. Es gibt nämlich gewählte Vertreter von dem Ort, Stadtteil oder Dorf, ja, die vom Volk gewählt werden, um eine Aufsicht zu haben über die Schulen am Ort. Ja, Männer und Frauen, die gewählt werden. Und das heißt die Schulpflege. Nun, diese Direktiv von der Bildungsministerium, also von der Erziehungsdirektion, ging an diesen lokalen Schulbehörden, der Schulpflegen, mit natürlich diesem Buch. Das sollen Sie auch lesen. Das ist der Begleitbrief zum Buch. Gruppierung mit totalitärer Tendenz. Mitglieder oder Sympathisantinnen und Sympathisanten von Bewegungen und Gruppierungen mit vereinnahmender und totalitärer Tendenz sind nicht geeignet, konfessionell kooperativen Religionsunterricht zu erteilen. Und zumal in Kapitel 4 die Krishone-Gemeinden und die FEG-Gemeinden und so weiter mit Namen genannt werden und Missionswerke und Freizeithäuser, das heißt, dass Leute aus diesen Kreisen sind nicht geeignet, im Kanton konfessionell kooperativen Religionsunterricht zu erteilen. Nun, normalerweise bei uns in der Schweiz ist es so, dass Religionsunterricht in der Grundschule von den Lehrern und Lehrerinnen erteilt wird. Also diese Lehrer und Lehrerinnen aus solchen Kreisen sind gar nicht geeignet, zu unterrichten. Denn was die Evangelikalen anbelangt, wieder ein Klischeebild aus Kapitel 4, die Evangelikalen sind verhaftet in einem diktatorischen System. Wieder der Begleitbrief für die lokalen Schulpflegen. Die Lehre oder Ideologie, die sie anhangen, macht es ihnen nicht oder nur schwer möglich, die Grundhaltungen, die die zürcherische Volksschule prägen sollen, Dialogfähigkeit, Offenheit, Kritikfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Toleranz und so weiter, Vergleich, Leitbild und wer möchte dagegen sein, zu vertreten und überzeugend vorzuleben. Denn was die Evangelikalen anbelangt, wieder ein Klischeebild aus Kapitel 4, sie kleben an einem alten Buch voll von herrschaftslegitimierenden Weltbildern. Weder der Begleitbrief, den Schulpflegen wird empfohlen, Ihnen bei der Anstellung von Religionslehrerinnen und Lehrern im Interesse der Schülerinnen und Schüler und der Ziel, die der konfessionell kooperative Religionsunterricht verfolgt, die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, Vergleich Anstellungskriterien. Können Sie zwischen den Zeilen lesen, was das bedeutet? Das ist wohl mit ein Grund, warum unsere drei Töchter, die bekennende Christen sind, sich gefragt haben, ob sie überhaupt nach ihrer Ausbildung eine Anstellung bekommen würden. Zumal in der pädagogischen Hochschule, wo eine unserer Töchter studiert hat, hat die Schulleitung in der ersten Woche schon deutlich signalisiert, überzeugte Christen sind an dieser Schule fehl am Platz. Das ist sehr ähnlich wie Spitäler, wie zum Beispiel das Inselspital in Bern, wo eine darf nie Krankenschwester oder Hebamme werden oder Kinderschwester werden, wenn sie nicht bereit sind, prinzipiell, sie müssen unterschreiben, dass sie Abtreibungen durchführen würden. Sonst können sie gar nicht mit ihrer Ausbildung anfangen. Also wir hatten nur noch Krankenschwestern und Hebammen, die bereit sind, aktiv teilzunehmen an einer Abtreibung. Ja. Übrigens, man fing an bewusst mit dem Religionsunterricht. Aber man hat das Prinzip nachher ausgeweitet auf andere Fächer. Und so sind manche sehr gute Lehrkräfte verloren gegangen, weil sie einfach nicht in das Bild passten, das man wollte. Im Lichte von dem verstehe ich sehr gut, dass hier in Deutschland christliche Schulen entstanden sind. Und ich begrüße christliche Schulen so sehr, dass meine Frau und ich mitgeholfen haben, bei uns in der Schweiz christlichen Bekenntnisschulen zu gründen. Aber ich möchte als einer, der überzeugt ist von christlichen Schulen und der bei der Gründung mancher Schulen mit dabei war, und durch diesen Vortrag sind auch einige christliche Schulen entstanden, ich möchte dennoch sagen, eine christliche Schule ist nur so gut wie die Lehrer und Lehrerinnen in der Schule und wie die Schulleitung und der Vorstand. Es gibt super gute christliche Schulen und es gibt super lausige christliche Schulen. Nicht alles, was christlich ist, ist gut. Okay? Sei das ganz deutlich gesagt werden. Man muss immer differenziert darüber denken. Ja. Also, was wäre zum Beispiel eine logische Konsequenz, die Gründung von einer christlichen Schule, angesichts dieser massiven Unterwanderung der Kinder? Ich möchte aber sagen, wir haben zwei Kinder in öffentlichen Schulen, nur in öffentlichen Schulen gehabt, und zwei unserer Kinder waren in christlichen Schulen. Das hat damit zu tun, dass als die beiden Ältesten angefangen haben, es hat gar keine christlichen Schulen gegeben bei uns. Ja? Und die letzten zwei sind dann in Schulen, die wir mitgeholfen haben zu gründen. Und wir haben in beiden Fällen guten und schlechten Erfahrungen gemacht. Ja? Wir haben sehr gute öffentliche Lehrer gehabt in öffentlichen Schulen. Wir haben aber auch schlechten gehabt. Ja? Und ebenfalls bei den christlichen Schulen. Kommt immer auf die Lehrer darauf an. Eine christliche Schule garantiert nicht eine gute Ausbildung. Ja? Es müssen auch sehr gute, fähige Lehrer und Lehrerinnen da sein. Gut, genug für den Moment. Wir machen jetzt eine Pause. In der Pause wird der Büchertisch offen sein. Kinder brauchen Vorbilder. Ich habe das, machen Sie das Licht wieder aus, bitte. Pause bei mir heißt, jetzt kommt die Werbung, okay? Immer, grundsätzlich. Ich arbeite bei meinen Vorträgen zusammen mit bibelgläubigen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Einige von ihnen haben in diesem Büchlein ihre Zeugnisse veröffentlicht. Christliche Zeugnisse. Professor Gitt und so weiter, Professor Scher, wie die alle heißen, ja? Das sind Menschen, Männer und Frauen, die mit Kopf und Herz in Wissenschaft oder wissenschaftsverwandte Berufe, technische Berufe arbeiten und mit Kopf und Herz glauben. Ja. Bekenntnisse zum Gott der Bibel im Zeitalter der Wissenschaft. Nicht einfach zum Gott, sondern zum Gott der Bibel. Das ist ein großer Unterschied, ja. Das ist ein Buch, das man sehr gut an denkenden Leuten weitergeben könnte. Wenn Leute behaupten, ja, aber in der Wissenschaft, ja, hier sind Wissenschaftler. Das sind praktizierende Wissenschaftler. Was sagen Sie zu diesen Dingen? Auch Vorbilder für unsere Kinder. Wir reden heute von Kindern, zwei Bücher, die man mit Kindern brauchen kann. Sei das die eigene, sei das in der Jungschar, sei das in der Sonntagsschule. Zum Beispiel Experimenten, die man mit den Kindern macht, die die sechs Schöpfungstagen und der Ruhetag illustrieren. Oder wenn Sie mit Kindern zu tun haben in dem Alter, wo Sie sich sowieso für Dinosaurier interessieren, hier ein Heft, Dinosaurier faszinierende Geschöpfe im Lichte der Bibel. Ja? Dieses Buch ist auch sehr gut zum Weiterverschenken an Grundschullehrer und Lehrerinnen, auch wenn sie nicht christlich unterrichten, denn die Arbeitsblätter sind derart gut, dass sie sehr dankbar sind für das und kriegen eine Menge biblische Informationen mitgeliefert. Verteilhefte, dünn, schnell gelesen, gut verständlich ab 15 Jahren. Wie ist es mit Neandertaler und den anderen Menschenfossilien? Was sagt die Bibel über die Entstehung des Menschen? Schöpfung und Evolution wird hier behandelt, in dem Heft, wie das Säbel seine Streifen bekam. Diese Hefte sind sehr gut, zum Beispiel, wenn in der Grundschule das Thema Steinzeit daran ist. Das könnte man der Lehrer oder Lehrerin geben, zum Lesen, ja. Nachher mit ihm darüber reden, ja. Oder Urmenschen oder so. Oder wenn mit einer Selbstverständlichkeit von Evolution gesprochen wird, könnte man das geben. Oder eine andere Schule, ab 15 Jahren, ja. Nachschlagwerke. Wir haben schon erwähnt, dieses Nachschlagwerk, das sind solche Themen, wie wir vorher in der kleinen Hefte gesehen haben, die zusammen sind in einem Buch, ja. Das ist nicht immer geeignet, ein Buch weiterzugeben, ein kleines Heft, deswegen haben wir diesen Unterschied. Auch hier ab 15 Jahren. Das Buch ist super wichtig für Schüler und Schülerinnen, die im Gymnasium im letzten Jahr Bio als Leistungsfach haben. Denn dort kommt Evolution. Und da gibt es ganz raffinierte Argumente für die Evolution. Und dieses evolutionskritisches Lehrbuch ist ein sehr guter Nachschlagwerk, um zu helfen, fertig zu werden mit diesen Einflüssen. Also das ist ein Buch, das für Eltern und für Schüler geeignet sind. Das wäre ein Buch, das man zum Beispiel ein Professor, ein Biologieprofessor, ein Geologieprofessor geben könnte. Nicht gläubig, ja, um einfach zu zeigen, es gibt andere Wissenschaftler, die die Sache anders sehen. Ich kenne persönlich Biologielehrer, die nicht mehr den Mut haben, Evolution zu lehren, seitdem sie das Buch gelesen haben. Ja. Weihnachten gerade um die Ecke. Suchen Sie etwas Schönes. Ich habe ein paar Freunde, die sagen mir, wir schenken keine Blumensträuße mehr. Blumensträuße verwelken. Wir schenken einer von diesen beiden Büchern. Das erfreut mich sehr, ja. Denn die verwelken nicht. Hier wird anhand von Blumen im Hochgebirge oder im Frühlingswald gezeigt, dass diese Lebewesen unmöglich durch Evolution entstehen könnten. Hier wird darauf aufmerksam gemacht, dass überall wir Design sehen und dass hinter diesem Design ein Designer steht, also ein Schöpfer. Die Bücher sind aber sehr praktisch, indem die Augen öffnen für viele Zusammenhänge in der Natur, die man sonst übersehen würde. Also wenn Sie einigermaßen Natur interessiert sind, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese Bücher Ihnen viel, viel geben würde. Es würde die nächste Wanderung im Frühlingswald total revolutionieren oder im Gebirge, ja. Das ist ein praktisches Buch. Meine Frau braucht viele Ideen, ein Entdeckungsbuch, ja. Viele Ideen für ihre Kindergartenkinder und für ihre Schulkinder. Sie unterrichtet Naturkunde für Kinder ab etwa 5 Jahren. Bei uns ist Kindergarten ab 5 Jahren und in der Grundschule. Und viele Ideen hier verwirklicht sie sogar mit Kindergartenkindern. Also das einfach ein paar Hinweise. Denken Sie an die kostenlosen Schriften und so weiter. Jetzt machen wir eine 10-minütige Pause, dann geht's weiter.